Er erlaubt ihr nicht, in den Irak auszuwandern. Ist zu gefährlich. Aber trotzdem soll sie jemanden von dort heiraten. Deshalb sind sie so oft dort. Oder so oft es geht zumindest. Die Söhne haben einen ganz besonderen Status. Vor allem der Älteste. Der Vater ist also der Bestimmer in der großen Sippe. Er hat das Sagen. Ich sage das aber nicht, um die Kultur irgendwie runterzumachen oder das zu bewerten, sondern ich sage das nur, um euch ein bisschen zu veranschaulichen, in welcher Kultur, in welcher Familienkultur vor allem, das Alte Testament gespielt hat. In einer solchen Kultur lebte Josef. Und ich weiß nicht, ob euch der Name ein Begriff ist, den meisten vermutlich schon. Um ihn geht es heute, um Josef, Jakobs Sohn. Und ich möchte euch heute drei Lektionen mitgeben aus seinem Leben. Drei Lektionen, man könnte viel, viel mehr daraus ziehen. Ich habe mich auf drei beschränkt. Josef war der 11. Sohn seines Vaters, also ziemlich jung, in der Hierarchie relativ weit unten. Zu der Zeit, zu der der Bericht im Alten Testament beginnt, in 1. Mose 37, ist Josef 17 Jahre alt. Also noch kein besonders hohes Alter für die damalige Zeit, was so das Sagen angeht. Er hatte noch kaum Erfahrung und hatte viele ältere Brüder. Die Brüder, außer der Benjamin, aber der war er kam viel, viel später, er war noch ein Kleinkind zu der Zeit. Aber seine ganzen anderen Brüder, die alles Stiefbrüder waren, waren älter. Die Ältesten waren vermutlich Anfang, Mitte 30, hatten also schon ganz viel Erfahrung mit den Schafen. Sie waren viel unterwegs, haben schon einiges gesehen, einiges geleistet. Und Josef war noch grün hinter den Ohren. Zu seinem Glück oder vielleicht auch Unglück, das kann jeder selbst beurteilen, war er der Lieblingssohn von Jakob. Das heißt, dass er immer von ihm bevorzugt wurde. Vor allem, weil er der Sohn der Frau war, die Jakob mehr liebte. Er bekam einen sehr kostbaren und besonderen Mantel. Kein Mantel zum Arbeiten, dafür war er gänzlich ungeeignet, was natürlich eine Botschaft an die Brüder war. Seine Brüder hassten ihn dafür, nicht den Vater, ihn. Er war verhasst bei seinen Brüdern. Dass Brüder sich untereinander hassen, kommt vermutlich hin und wieder mal vor. Man will es nicht, aber man kann es manchmal auch nicht verhindern. Aber wenn diese Brüder dich hassen, ist das etwas ganz Besonderes. Wir lesen ein paar Kapitel vorher in 1. Mose 34 davon, dass diese Brüder brutale Mörder waren und eine ganze Stadt geplündert haben, ohne Rücksicht auf die ganzen Bewohner. Wenn diese Brüder dich hassen, dann brauchst du wahrlich keine Feinde mehr. Und das war so ein bisschen die Familie, in der Josef lebte. Und dann hatte dieser 17-jährige Josef, der noch grün war hinter den Ohren, auch so komische Träume. Träume, in die seine Eltern verwickelt waren, in der damaligen Kultur, wo die Eltern nicht nur eine Stufe über dir standen, sondern viele. Die älteren Brüder waren drin involviert und die Träume deuteten an, dass sie sich alle vor ihm, dem Jüngsten, da war noch der Benjamin, aber der spielte noch keine Rolle, vor ihm verbeugen würden. Die Brüder, die alle viel älter, viel stärker und viel mehr Erfahrung hatten, die auch im Status einen anderen hatten, die verbeugen sich vor ihm und auch Vater und Mutter sollten sich vor ihm verbeugen und ihn ehren. Ein Unding in der damaligen Zeit. Und Josef, wir wissen nicht, ob er naiv war oder was ihn motiviert hat, geht tatsächlich zu seinen Brüdern und erzählt ihnen von seinem Traum. Er geht auch danach noch zu seinem Vater und erzählt ihm auch von seinen Träumen. Und der Vater schimpft mit ihm, was er denn da für lästerliche Träume hätte. Etwas später kam es dann so, wie es kommen musste. Die Brüder waren alle mit den Schafherden der Familie weit weggezogen, um Weideplätze zu finden. Und der Vater dachte sich so, Josef, geh mal hinterher und schau mal, ob deine Brüder da nicht wieder Quatsch machen und irgendetwas anstellen. Josef zieht also los und findet seine Brüder und die Herde in Dothan. Das waren ungefähr 70 bis 80 Kilometer von seinem Heimatort entfernt. Wenn man Josef mal einfach unterstellt in der damaligen Zeit, dass er gut zu Fuß war, nicht zu viel Gepäck hatte, dann hat er den Weg, ohne lange suchen zu müssen, ungefähr in 3 Tagen geschafft. Also eine 3-Tagestour ganz weit weg von zu Hause. In der Ebene von Dothan sehen seine Brüder ihn schon ganz früh. Vermutlich wegen seines Mantels, der so auffällig war und nicht viele andere Menschen damals in der Zeit dort umherirrten. Sie erkennen ihn aus der Ferne und schmieden einen gemeinen und hinterhältigen Plan. Als Josef ankommt, reißen sie ihm diesen verhassten Mantel vom Leib und schmeißen ihn in eine Zisterne. Zisternen wurden damals in Felsen eingehauen, um Wasserspeicher zu bilden, damit das ganze Regenwasser sich dort für eine längere Zeit sammelt. Diese Zisterne war aber leer, so sehen wir es im Text, und die Brüder werfen Josef da rein. Keine Chance, selbst ohne Hilfe herauszukommen. Ruben hatte das so eingefädelt, Ruben war der älteste Bruder, dass sie ihn da reinwerfen und nicht sofort einen Kopf kürzer machen, denn das war erst der Plan. Und Ruben dachte dann, in einer ruhigen Minute, wenn die Brüder schlafen oder unterwegs sind, werde ich meinen jüngsten Bruder wieder rausholen und ihn zurück zu Papa bringen. Dieser Plan ging aber schief, denn Ruben war derjenige, der dann einmal weg musste, vielleicht um wieder nach der Herde zu schauen. Und bei der Gelegenheit passierte dann etwas Schlimmes für Josef. Eine Karawane zog an den Brüdern vorbei und sie dachten sich, wir wären doch dumm, wenn wir ihn einfach dort sterben lassen. Wir können ihn doch verkaufen und haben dann noch etwas für uns. Gesagt, getan, sie verkaufen ihn an diese Händler. 20 Geldeinheiten der damaligen Zeit bekommen sie und Josef wird in das ferne Ägypten verschleppt. Ganz weit weg von zu Hause, ganz weit weg von Papa, alleine auf diesem Sklavenmarkt in Ägypten. Da war nun der Josef in seinen jugendlichen Jahren, der vorher alles hatte und jetzt alles verloren hat. Verraten und verkauft, nicht von irgendwem, sondern von den eigenen Brüdern, die, die ihn großgezogen haben ein Stück weit, die, die er liebte. Weit weg von seinem Vater und vor allem ohne Hoffnung und ohne Perspektive, dass das irgendwie nochmal gut werden könnte. Einmal Sklave, immer Sklave, so war das in der damaligen Zeit. Es gab nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. Tiefer konnte er also gar nicht fallen. Interessanterweise lesen wir 2 Verse weiter in 1. Mose 39, 2, einen Satz, der mich stutzig gemacht hat. Und der Herr war mit Josef. Und der Herr war mit Josef. Könnt ihr euch das vorstellen? All das, was gerade passiert ist, und der Herr war mit Josef? Passt das? Doch das ist die erste Lektion, die ich für mich und mit euch hier teilen möchte. Ich will euch das zusprechen, egal wo du dich gerade befindest. Wenn du vielleicht auch denkst, tiefer kann ich nicht mehr fallen. Das ist das Ende des Lochs. Und Gott ist da. Der Herr ist mit dir, ob du es glaubst oder nicht. Egal wo du dich gerade befindest, egal wie du dich fühlst, ob dir gerade nach Lachen oder nach Weinen zumute ist, Gott ist da. Das können wir einfach aus dem Bibeltext lesen. Egal, was die Umstände für eine Sprache sprechen, Gott ist bei seinen Nachfolgern mit dabei. Auf dem Sklavenmarkt wird Josef von Potiphar entdeckt. So lesen wir es im nächsten Kapitel, in Kapitel 39. Potiphar war ja, der Chef des Security Service vom Pharao. So würden wir es heute vielleicht sagen. Er war der Leiter der Leibwache. Er war somit auch engster Vertrauter des Pharaos, der damals der mächtigste Mann auf der bekannten Welt war. Ägypten, die Weltmacht, und Potiphar, der engste Vertraute, dem der Pharao täglich sein Leben in die Hand legte als Leibwächter, war der Herr von Josef geworden. Dieser Mann, dieser Minister, war natürlich sehr, sehr reich. Er hatte viele Ländereien, ein großes Haus und brauchte dementsprechend auch viele Sklaven. Und so guckte er wahrscheinlich von Zeit zu Zeit auf dem Sklavenmarkt vorbei und fand dann gerade Josef. Josef wird bei ihm in den Dienst gestellt und er arbeitet für ihn. Und Josef setzt sich auch tatsächlich ein, mit aller Kraft, mit allem Verstand. Er hätte eigentlich allen Grund, Trübsal zu blasen. Er hat keine Hoffnung mehr, hier rauszukommen. Er hatte vorher ein so gutes Leben und jetzt ist er hier mit den anderen Sklaven und arbeitet für einen Fremden. Aber er zieht durch. Er ist hart dabei, hängt sich rein und verrichtet seine Arbeit total treu. Und das bleibt Potiphar nicht verborgen. Er sieht diesen jungen Mann, keine 20 Jahre alt, wie er fleißig ist und alles unter seinen Händen gelingt. Das, was er anpackt, wird zu Gold. Potiphar bemerkt es und macht ihn erst zu seinem persönlichen Diener. Danach, wo er sieht, dass es weiter so geht, macht er ihn zum Herr über alles. Im Text steht, dass Potiphar nichts mehr gemacht hat. Er hat sich nur noch um sein Essen gekümmert. Alles andere hat der Josef überlassen. Er wollte ihm nicht in sein Werk pfuschen, damit er mit seiner eigenen Ungeschicklichkeit den Segen Josefs irgendwie stört. Josef ist also der zweite Mann in diesem großen Haus mit den vielen Besitztümern und den vielen Angestellten oder Bediensteten. Aber nicht nur der Herr des Hauses meldet Ansprüche auf Josef an, sondern auch die Dame des Hauses. Im Text steht, dass Josef ein schöner Mann war und es blieb ihr anscheinend nicht verborgen und sie wollte ihm an die Wäsche. Immer wieder versuchte sie es bei ihm, aber Josef wehrte sich immer. Er sagte ihr, dass er sich nicht an seinem Herr veruntreuen will und auch erst recht nicht an Gott. Das sind seine zwei Argumente. Er sagt ihr, dein Mann hat mir nichts vorenthalten. Über alles hat er mich gesetzt, außer über dich, weil du seine Frau bist. Und deshalb kann ich ihm doch nicht so in den Rücken fallen. Ich will Gott treu sein und Potiphar. Deshalb werde ich ganz sicher nichts mit dir anfangen. Die Frau lässt es nicht dabei, versucht es immer weiter. Irgendwann geht sie einen Schritt weiter und packt ihn bei seinen Klamotten, um ihn wieder zu überreden. Und er schlüpft schnell aus seinem Gewand, wie es damals möglich war, und verlässt das Haus, so schnell er konnte. Man weiß es nicht, es steht nicht im Text, aber vermutlich war die Geduld bei der Frau irgendwann zu Ende. Die Leidenschaft für Josef schlägt in Hass um und sie dreht ihm jetzt einen Strick aus dem Gewand, das er zurückgelassen hat. Sie schreit die Bediensteten des Hauses zusammen und erzählt, dass Josef sie versucht hatte zu misshandeln und sie hat geschrien, er ist weggelaufen, konnte aber nicht mehr die Zeit nutzen, um noch das Gewand wieder anzuziehen, deshalb ist es hier geblieben. Das Gleiche erzählt sie auch ihrem Ehemann und er verklagt Josef, wirft ihn in das Gefängnis des Pharaos und da ist Josef jetzt wieder im Kerker. Josef an einer Stelle im hebräischen Text gebraucht für diesen Kerker genau das gleiche Wort, wie vorher die Zisterne genannt wurde. Und damit deutet der Autor an, dass Josef sich eigentlich wieder an dem gleichen Punkt sieht, wie da in der Zisterne. Wieder verraten, wieder unschuldig, alles verloren. Er befindet sich wieder an diesem tiefen Punkt. Ein weiterer Rückschlag für Josef. Es ist insgesamt schon der dritte Rückschlag in seinem Leben. Denn bevor es aus dem Kerker wieder rausgeht, hatte er dort in dem Gefängnis wieder ganz treu gearbeitet, so wie es schon bei Potiphar war. Er hat seinen Dienst verrichtet, den er tun sollte, und der Aufseher des Gefängnisses bemerkt das auch wieder. Auf ihm liegt der Segen Gottes. Finden wir mehrmals in der Josefs Geschichte, dass Leute das beobachten können. Und er macht auch im Gefängnis wieder diese steile Karriere. Der Aufseher des Gefängnisses setzt ihn über das ganze Gefängnis, tut selber auch wieder nichts, damit er Josef nicht in die Quere kommt. Josef leistet alles. Eines Tages kommen zwei andere Minister des Pharaos ins Gefängnis. Wir wissen nicht genau warum, der Pharao steckt sie aber in das Gefängnis und Josef ist dann natürlich auch zuständig für sie. Eines Nachts haben beide einen Traum, der sie sehr beunruhigt und sie sind total niedergeschmettert. Josef bemerkt es, fragt sie und dann deutet er ihnen tatsächlich diesen Traum. Und er sagt dem einen von den beiden Ministern, dem Mundschenk, wenn du rauskommst, wenn meine Deutung richtig ist, wirst du nämlich rauskommen. Wenn du rauskommst, dann denk an mich und hol mich hier raus. Er hatte die Macht dazu. Denk an mich. Und es passiert so, wie Josef es gesagt hatte, der Mundschenk wird freigelassen, kommt wieder zurück in sein Amt und er vergisst ihn. Ein Jahr vergeht, das zweite Jahr vergeht und es passiert nichts. Josef ist immer noch in diesem Loch. Es ist also der dritte Rückschlag. Erst die Brüder, die ihn verraten, dann die Frau des Potiphas und der Minister, der ihn vergisst. Ein hartes Leben in so jungen Jahren. Er hatte treu gearbeitet, sowohl bei Potiphar als auch im Gefängnis und trotzdem passiert ihm das. Er war den Menschen treu und er war Gott treu. Er hat keine Gelegenheit der Revolte genutzt, sowohl bei Potiphar als auch im Gefängnis. Er hätte vielleicht die Verbindungen gehabt, um dort irgendwas zu drehen. Aber er war treu, loyal und hat seinen Dienst verrichtet, so wie es von ihm erwartet wurde und das sogar weit übertroffen. Man sollte meinen, dass solchen Menschen, solchen treuen Nachfolgern Gottes eigentlich eine andere Biografie zusteht. Dass das Leben eine andere Wende nimmt, einen anderen Weg geht, als wie wir es bei Josef sehen. Doch Josefs Leben spricht eine andere Sprache. Wir sehen das auch in der ganzen Bibel, dass anderen treuen Nachfolgern Gottes auch ähnliche sogenannte Schicksalsschläge treffen. Zum Beispiel König David. Als er noch gar nicht König war, wird er von Saul verfolgt, muss um sein Leben fürchten und flieht. Später, als er dann König war, wird er von seinem eigenen Sohn verfolgt. Und er muss auch dort wieder seinen Palast Jerusalem verlassen und fliehen, wie ein Verbrecher. Und trotzdem schreibt David in dem bekanntesten Psalm der Bibel, und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, und das tat er immer wieder, obwohl er treu war, und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Genau wie bei Josef, wo der Autor schreibt, und der Herr war mit ihm, so sagt es David auch selbst in seinen finsteren Tälern, denn du bist bei mir. Gott ist da, egal wo wir uns gerade befinden. Und ich hatte ein sehr gutes Zitat dazu gefunden. Es heißt, die Nähe Gottes und die Bindung im Glauben an Gott sind nicht in jedem Fall eine Bewahrung vor Not. Sie können auch als Bewahrung in der Not erfahren werden. Also nicht in erster Linie eine Bewahrung vor einer Not, sondern in jedem Fall eine Bewahrung in der Not. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel. Wir haben keine Verheißung, dass es treuen Nachfolgern Gottes immer gut gehen wird, dass ihr Leben immer weiter aufblüht, so wie es bei Josef immer wieder im Leben war, dass alles von Erfolg gekrönt ist. Dafür haben wir keine Verheißung. Aber wir haben die Verheißung und das Versprechen Gottes, dass er immer da ist. Egal, wie es uns gerade geht, egal, wo wir uns gerade befinden, egal, wie wir uns gerade fühlen, Gott ist da. Er geht mit und bewahrt nicht immer vor der Not, aber immer in der Not. Wenn du dich jetzt vielleicht ein Stück weit mit der Situation von Josef identifizieren kannst oder vielleicht auch mit Hiob, dem es ganz ähnlich ging, wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, dann heißt das für dich nicht, dass Gott sich von dir abgewendet hat. Ich weiß, in solchen Situationen schießen einem die komischsten Gedanken in den Kopf. Aber das bedeutet es nicht. Gott ist da, das ist die erste Lektion. Du brauchst deswegen nicht zu denken, dass Gott dich nicht mehr liebt. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Du brauchst deswegen nichts an seiner Existenz zu zweifeln. Das hat auch nichts damit zu tun. Deine Situation muss auch nicht bedeuten, dass Gott dich für etwas bestraft. Das ist ja auch ein Gedanke, der relativ schnell aufkommt, wenn man sich in einer solchen Situation befindet. Was habe ich falsch gemacht? Haben die Jünger auch einmal Jesus gefragt, als sie da einen Blinden am Straßenrand gesehen haben. Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Irgendeiner von beiden muss gesündigt haben, denn sonst wäre er nicht blind. Diese Kausalität gibt es bei Gott nicht. Er tut es manchmal, Gott greift wirklich strafend ins Leben ein, aber es ist nicht immer eins zu eins miteinander unter einen Hut zu bringen. Manchmal bewahrt Gott seine Nachfolger nicht vor einer Krise, aber immer in der Krise. Das ist die zweite Lektion. Auch wenn es in der Situation natürlich total schwer zu verstehen ist. Man kann es nicht nachvollziehen. Man kann nicht sehen, was der Plan dahinter ist, wofür das gut sein soll oder warum Gott in seiner Allmacht das überhaupt zulässt. Der Mundschenk, das hatte ich gesagt, dieser Minister, der im Gefängnis war, hat Josef für 2 Jahre vergessen. Dann passierte etwas. Jetzt hatte nämlich der Pharao, der Leiter der damaligen Weltmacht, auch 2 Träume in einer Nacht, die beide ähnlich waren. Und er ist total aufgebracht am nächsten Morgen. Er versteht nicht, was das zu bedeuten hat, aber er denkt und weiß, es hat etwas zu bedeuten. Also holt er seine ganzen Wahrsager, die ganzen Weisen aus seinem Reich zusammen, erzählt ihnen den Traum und sagt, sagt mir, was es bedeutet. Aber sie sind alle ruhig. Vielleicht bringen sie irgendwelche Deutungen hervor, sie leuchten dem Pharao aber anscheinend nicht ein. Denn im Text steht, dass keiner die Träume zu deuten vermochte. Dann fällt diesem Mundschenk, diesem Minister ein. Da war doch was. Ich war doch vor 2 Jahren im Gefängnis, hatte einen Traum. Und dieser Hebräer hat doch den Traum gedeutet und ist genau so eingetroffen, wie er es gesagt hat. Und er geht zum Pharao, entschuldigt sich dafür, dass er ihn so lange vergessen hat vor dem Pharao und sagt, im Gefängnis, du weißt es noch, als du mich ins Gefängnis gesteckt hattest, hat mir da ein junger Mann den Traum gedeutet und es ist genau so eingetroffen und ich stehe heute wieder vor dir. Hol ihn und er soll sich mal deine Träume anhören. Und so passiert es. Josef war zu der Zeit schon 30 Jahre alt. Es sind also 13 Jahre vergangen, seitdem er von seinem Vater weggeschickt wurde, um nach seinen Brüdern zu sehen. 13 Jahre in der Fremde, wo er Achterbahn gefahren ist, auf und ab in seinem Leben. Er wird gebadet und geschoren. Das zeigt, wie er vermutlich in dieser Zeit ausgesehen hat im Gefängnis und vor den Pharao gestellt. Der Pharao erzählt ihm seinen Traum. Und Josef bringt seine Deutung. Aber genau wie beim Mundschenk, so sagt er auch vor dem Pharao, dass es nicht sein eigener Verstand ist, der ihm die Deutung gibt, sondern dass Gott es ist, der ihm diese Einsicht in den Traum schenkt und in die Botschaft, die Gott dem Pharao damit geben möchte. Und dann deutet er den Traum und sagt, dein Traum oder beide Träume bedeuten, dass 7 Jahre des Segens auf Ägypten kommen werden. 7 Jahre des Überflusses, wo ihr reichlich Ernte einbringen werdet. Und danach kommen weitere 7 Jahre der Hungersnot. Und dadurch, dass der Pharao 2-mal einen ähnlichen Traum hatte, will Gott ihm damit sagen, dass es sehr, sehr bald passiert. Das war die Deutung des Plans. Und Josef geht noch einen Schritt weiter und fügt aus seiner eigenen Erfahrung und aus seiner eigenen Weisheit einen Rat an den Pharao an und sagt dem Pharao, nachdem du das jetzt gesehen hast, empfehle ich dir, dass du dich nach einem weisen Mann umsiehst und ihn einsetzt, damit er Kornspeicher und andere Vorratshäuser baut, damit in diesen 7 Jahren des Überflusses immer ein Stück zurückgelegt werden kann, damit wir, wenn dann die Jahre der Hungersnot kommen, davon zehren können und nicht zugrunde gehen. Das war seine Empfehlung. Und der Pharao sagt zu seinen ganzen Ministern und den anderen Hofbeamten, die da zugegen waren, wir haben doch jetzt alle gesehen, wer dieser weise Mann ist. Wer, wenn nicht du, Josef, kannst dieses Amt gut erfüllen? Und er setzt ihn, diesen Fremden aus einem anderen Land, der bis jetzt im Gefängnis war, als Sklave verurteilt, zum höchsten Mann unter dem Pharao ein. Er war der zweitmächtigste Mann von Ägypten. Er bekam alles, was er brauchte und bekam auch den Siegelring vom Pharao, was bedeutet, dass er seine Autorität hat und Befehle erlassen konnte und alles regiert hat. Und so sehen wir, dass er wieder an einem Punkt des Segens angekommen ist, wo er über das ganze Land gesetzt wird. Und es kommt danach tatsächlich so, wie er es prophezeit hat, so wie er es die Träume gedeutet hat. 7 Jahre des Überflusses, wo er ganz viel zurücklegt. Ein Fünftel von jedem Ertrag kommt in Kornspeicher. Und im Text steht, dass es irgendwann so viel war, dass die Ägypter damals mit ihrer Weisheit, sie waren führend in allen Bereichen, keine Zahl mehr dafür gefunden haben, für die Mengen, die sie zurückgelegt haben. Es war einfach nicht mehr zählbar. So viel hat Josef zurückgelegt. Nach diesen 7 Jahren des Segens kamen dann wirklich die 7 Jahre der Hungersnot. Und in der ganzen damals bekannten Erde gab es nichts mehr zu essen. Alle waren hungrig. Niemand konnte länger Essen haben oder konnte auch nichts mehr ernten. Und so öffnete Josef irgendwann seine Kornspeicher und versorgte das ganze Land mit all dem, was sie zurückgelegt hatten. In Palästina war natürlich auch irgendwann das Essen knapp. Dort in Hebron, wo Jakob mit seinen Söhnen immer noch wohnte. Und Jakob hört, dass es in Ägypten Essen gibt. Er weiß nicht warum, aber es ist halt so. Und er sagt zu seinen Söhnen so, damit wir nicht verhungern, zieht dahin. Kauft uns etwas zu essen, nehmt Geld mit, nehmt Wagen mit, nehmt Säcke mit und bringt dann das Essen zu uns. Sie machen sich also auf den Weg, eine lange Reise, mehrere Wochen und kommen nach Ägypten, kommen an den Hof und treten vor Josef, der ja verantwortlich war für die Nahrungsmittelvergabe. Sie erkennen ihn nicht, aber er erkennt sie natürlich. Seine Brüder, die zuständig waren, die verantwortlich für das waren, was ihm in seinem Leben widerfahren ist. Er gibt sich ihnen aber nicht zu erkennen, aber versucht trotzdem herauszufinden, ob sie immer noch so gemein und hinterhältig sind wie damals, vor vielen Jahren. Und so gibt es ein Hin und Her, wo Josef sie einfach prüft. Sie ziehen einmal nach Hause mit dem Essen, das sie gekauft haben. Das ist irgendwann verbraucht. Sie müssen wieder zurück, bringen Benjamin mit, den jüngsten Sohn, der dann schon wesentlich älter war. Und dann gibt Josef sich zu erkennen. Er sagt ihnen, ich bin Josef, euer Bruder. Ihr denkt wahrscheinlich, dass ich tot bin, aber ich bin es hier vor euch. Und sie können es kaum fassen. Und er trägt ihnen auf, dass sie den Vater holen sollen. Alles, was zu seinem Haus gehört. Sie sollen bei ihm in Ägypten wohnen, wo es ihnen gut gehen wird. Und sie machen es. Der Vater, der ganze Familienstand, kommt nach Ägypten, nach Goschen, in ein gutes Land. Und sie leben bei ihm. In dieser Zeit hat Josef etwas ganz, ganz Wichtiges verstanden. Und das ist die dritte Lektion. Er hat verstanden, dass die ganzen Rückschläge, die ihm in seinem Leben widerfahren sind, die ihn immer wieder zu Boden geschmettert haben mit aller Wucht, dass sie ihn auf das vorbereitet haben, was Gott mit ihm vorhatte. Wir lesen nämlich in 1. Mose 50, Vers 20, dort sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt dran ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Das hat er erkannt. Gott hat ihn über viele Umwege an den Hof des Pharaos gestellt, ihn zum zweitmächtigsten Mann der Weltmacht gemacht, damit diese Familie, Jakobs Kinder und alles, was dazugehörte, gerettet werden kann. Damit er sie nach Ägypten holt und sie in der Hungersnot nicht umkommen. Das erkennt er. Das war der Plan, der rote Faden, der sich durch sein Leben gezogen hat, auch wenn er es nie erkannt hat bis zu diesem Zeitpunkt. Das konnte Josef aber erst viele Jahre später erkennen, wo er schon etwas Abstand zu den ganzen Rückschlägen hatte, wo er dann das Ergebnis sehen konnte. Nicht früher. Während er drin steckte im Kerker oder dann in der Zisterne bei seinen Brüdern, hat er das nicht gesehen. Und genau so erleben wir ja auch immer wieder kleine und größere Rückschläge. Ich denke, der ein oder andere hat irgendeine Situation vor Augen, in der er sich mal befunden hat oder in der er sich jetzt vielleicht auch gerade ganz aktuell befindet. Für einige Sachen sind wir selbst verantwortlich. Das muss man natürlich dazu sagen, weil wir unseren Dickkopf, unseren Willen durchsetzen wollten und Gott es zulässt. Er will ja keine Marionetten und wir wollen ja auch keine Marionetten sein. Deshalb manövrieren wir uns manchmal selber in solche Situationen, für die wir verantwortlich zu machen sind. Für andere Situationen gibt es sicherlich andere Gründe. Aber für einige Rückschläge können wir auch Gott verantwortlich machen, auch wenn wir es in der Situation nicht verstehen können. Aber wenn wir dann etwas Distanz dazu haben und sehen, was Gott vielleicht damit vorhatte, das Große, das er dadurch vorbereitet hat, was gar nicht passieren hätte können, wenn wir nicht gerade in dieser Situation gewesen wären, da sehen wir dann, dass Gott einen großen Plan verfolgt hat. Einen Plan, der unseren Verstand übersteigt, den wir überhaupt nicht nachvollziehen können oder ergründen können. Das können wir aber, wie gesagt, erst oft im Nachhinein sehen. Manchmal vielleicht auch gar nicht. Aber es ist ein Plan Gottes, der das zugelassen hat. Gott bewahrt uns nicht immer vor einer Not, aber er bewahrt uns immer in einer Not. Und so sehen wir, dass wir aus Josefs Leben ganz viel lernen könnten. Wir könnten zum Beispiel etwas über Leiterschaft lernen. Wie hat er es geschafft, sich überall hochzuarbeiten, treu am Werk zu sein und all sowas. Wir könnten etwas übers Wirtschaften lernen, die Ideen, die er hatte. Aber ich denke, in erster Linie können wir etwas von ihm lernen, nämlich wie man mit unverschuldetem Leid im eigenen Leben umgehen kann. Und die drei Lektionen möchte ich noch mal kurz wiederholen. Egal, wie kritisch es um uns aussieht in solchen Situationen, Gott ist da. Gott ist da. Er verlässt uns nicht, auch wenn es anders aussehen könnte. Er ist immer da. Die zweite Lektion, auch den treuesten Nachfolgern Gottes widerfahren diese sogenannten Schicksalsschläge. Wir können uns nicht einen guten Lebenslauf dadurch bei Gott erarbeiten, dass wir immer treu sind. Das wäre ein Stück weit Werksgerechtigkeit. Darauf haben wir keinen Anspruch, dafür gibt es keine Verheißung. Aber Gott hilft uns in den Situationen. Das haben wir bei Josef gesehen, das können wir bei Hiob sehen, das können wir bei Paulus im Neuen Testament sehen und vielen anderen Personen, die Gott wirklich treu nachgefolgt haben, aber trotzdem immer wieder Rückschläge erlebt haben. Oft können wir, und das ist die dritte Lektion, nur im Rückblick diese Schicksalsschläge irgendwie verstehen und einordnen. Gottes Pläne können wir nicht durchschauen oder verstehen, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er keine Fehler macht. Das sehen wir ganz eindrücklich in Josefs Leben. Gott ist der beste Regisseur der Weltgeschichte, den wir uns vorstellen können. Und in seinen Händen sind wir gut aufgehoben, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen können. Amen.